wichtig, dass ich euch einen Input geben kann, beziehungsweise manche von euch kennen das ja schon. Ich werde euch natürlich auch herausfordern. Ihr dürft ja nicht allzu interaktiv sein während Corona, aber ein bisschen müsst ihr mitmachen. Also ihr könnt ruhig schon ein bisschen hibbelig sein. Genau, ein bisschen zappeln hier vorne, werden manche schon nervös. Super. Ist doch ein herrliches Wochenende eigentlich, oder? Wenn man mal kurz ausblendet, was alles so nicht schön ist, dann haben wir einen herrlichen Herbst, ne? Die Blätter leuchten in verschiedensten Farben. Vor 2-3 Wochen war es noch besser. Da habe ich immer genossen, wenn ich so auf den Emmertsgrund hochgucken konnte. Und das war wie so ein Bilderbuch Gottes. Wunderschön dahingemalt. Die Bäume, die Blätter, die Wälder und dann die klare Luft, die man so richtig tief einsaugen kann mit Sonnenschein in den letzten 2-3 Tagen. Wir waren gestern viel draußen. Da hat sogar Arbeiten im Garten Spaß gemacht. Echt eigentlich ein herrliches Wochenende. Und der Lockdown, wenn man jetzt gerade nicht unbedingt vom finanziell oder auf der Arbeit oder auch mit Angst vor Corona getroffen ist, dann hat der ja auch einige Vorteile, ne? Beim zweiten Lockdown finde ich übrigens super cool, dass Fußball nicht verboten wurde, ne? Zumindest der Profifußball nicht, also Amateurfußball natürlich schon. Das ist kritisch für so Leute wie mich, die in so einem kritischen Alter sind, wo langsam der Bauch und so wachsen kann. Und wenn man dann nicht Fußball spielen kann, ist es natürlich schlimm, aber immerhin kann man noch gucken. Profifußball ist erlaubt. Die Profis spielen also weiter in ihrer Blase aus viel Geld und vielen Corona-Tests. Und wer es gestern verfolgt hat, der hat natürlich auch gesehen, was die Bayern da schon wieder gemacht haben. Also eigentlich zum richtig guten Wochenende fehlte jetzt nur noch, was weiß ich, ich weiß nicht, wie es gehen könnte, aber dass die Bayern irgendwie verlieren. Also vielleicht kurz vorher ab in die Quarantäne oder so, die ganze Mannschaft wegen plötzlichem Positivtest und dann Sieg für Dortmund oder so. Aber einen anderen Weg scheint es im Moment nicht zu geben, als irgendwie sowas. Naja, also ich habe noch was richtig Positives für euch und das ist ein Bibelvers, der sprüht auch so richtig vor Freude und Hoffnung. Den lese ich euch mal vor. Und ihr könnt einfach mal versuchen, wo bleibst du hängen, wenn du das so hörst, diese Worte? Vielleicht auch an welchem Wort bleibst du hängen? Ich will frohlocken über den Herrn. Ich will jubeln über den Gott meiner Rettung. Der Herr ist meine Stärke und er hat meine Füße gemacht wie die der Hirschkuh und über meine Höhen lässt er mich schreiten. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich bitte dich, schenke uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Wo bist du hängen geblieben, wenn du diesen Vers liest? Übrigens aus Habakuk 3, also das letzte Kapitel von so einem mini-kleinen Prophetenbuch aus dem Alten Testament. An welchem Wort bleibst du hängen? Wir machen mal eine kleine Abstimmung. Also wer ist alles, so wie ich, an Frohlocken hängen geblieben? Ja, nicht nur die schon Glatze haben, also wie ich, ne? Ich bin einfach neidisch, ich hätte gerne diese Locken wieder, die ich früher hatte. Ein bisschen komisches, altes Wort, aber Frohlocken, okay, das war eine ganze Reihe. Ihr dürft übrigens auch bei YouTube einfach reinschreiben in den Chat, welches euer Lieblingswort ist, das Wort, woran ihr hängen bleibt. Ich gucke mir das nachher mal an. Wer ist alles an Rettung hängen geblieben? Okay, wer hat das Wort zumindest nicht übersehen? Auch einige. Wer ist bei Stärke hängen geblieben? Ja, Gott ist stark. Und jetzt wäre es bei Hirschkuh hängen geblieben. Das ist auch ein komisches Ding, ne? Also so eine Mischung aus Hirsch und Kuh hatte ich mich zumindest bisher noch nicht mit beschäftigt. Aber das sollten wir unbedingt heute Morgen tun, weil hier steht nichts, was irgendwie nicht von Bedeutung wäre. Das wird uns gleich noch begegnen. Vielleicht bist du ja aber auch gar nicht hängen geblieben. Das passiert übrigens auch öfter, wenn irgendwo ein Bibelvers auftaucht oder wenn Gott vielleicht redet in deinem Leben, dass du gar nicht hängen bleibst. Einfach weil du gerade gar keinen Kopf dafür hast. Einfach weil das gerade gar nicht passt. Und einfach weil das vielleicht auch so fern scheint. Was soll diese komische Hirschkuh? Was sollen diese frohlocken Dinge? Habe ich noch nie gehört, das Wort, das gebrauche ich nicht. Und Habakuk, wer zum Kuckuck ist das überhaupt? Ich kenne keinen, sonst keinen, der so heißt. Ja, das kann schon ziemlich leicht passieren, dass man da nicht hängen bleibt. Lass uns mal versuchen, zusammen jetzt hängen zu bleiben. Ich nehme dich mit auf eine kleine Spur, die dieser Text uns geben könnte, um zu sehen, was Gott vielleicht meint. Vielleicht bist du auch da hängen geblieben, und das könnte diese Spur vielleicht sein, dass du denkst, dass dich das so ein bisschen ärgert, dieses ganze Positive, was ich gerade gesagt habe, auch das Positive, was in diesem Vers steckt, der ist ja super, der sprüht ja richtig vor, alles ist gut und hei, tai, tai, und mit Gott vergessen wir mal alle Probleme und die kehren wir so ein bisschen unter den Teppich und so, das müssen wir alles nicht so hochhängen, lass mal auf das Gute gucken, lass uns mal gegenseitig so eine Motivationsveranstaltung machen, uns alle anlächeln, dann wird das schon besser. Das ist doch unrealistisch, oder? Das ist doch Wahnsinn. Wir sind doch in einer katastrophalen Zeit. Schlimmer könnte es doch kaum kommen, oder? Es gibt viele Leute, die sagen, so schlimm wie jetzt war es noch nie. Ich meine, was kommt da jetzt alles gerade in diesem Moment zusammen? So viele sind gerade infiziert mit Corona, mehr denn je. So viel Krieg gab es doch noch nie. So viel wurde doch noch nie gemordet. So viele verrückte Despoten und Politiker hat unsere Welt doch noch nie auf einem Haufen gesehen, wie jetzt in diesem Moment. Und die lassen uns ins offene Messer laufen und wir müssen zugucken und können nichts machen. So viel Christenverfolgung hat es doch noch nie gegeben. So viel Depression, so viel Scheidung, so viel Einsamkeit in unserer Gesellschaft, so viel Quarantäne. Dann gucken wir nach Afrika. Boah, was hat Corona da gemacht? Krass, was die erleben durch diese ganzen Lockdowns, durch die Wirtschaft, die auch da an Boden geht, die aber keiner rettet. Unternehmen, die einfach vor die Hunde gehen, da wo früher, ich bin auch mit vielen Missionaren in afrikanischen, nordafrikanischen Ländern auch in Kontakt, da wo früher 10 Bettler an der Ecke standen, da stehen jetzt 20. So viel Hunger, so viel Elend, schlimmer kann es doch nicht kommen. Und jetzt auch in unserer Gesellschaft, wir dürfen nicht mal mehr in die Altersheime, in die Krankenhäuser, um irgendwie unsere Liebsten da zu begleiten, wo es ihnen richtig schlecht geht oder wo sie am Sterben sind. Die Probleme in den Familien, Homeoffice ist halt doch nicht immer das Gelbe vom Ei, ne? Auch wenn es sich am Anfang ganz cool anhört. Aber das kann auch viel Ärger bedeuten. Wir haben Entfremdung und Einsamkeit. Und dazu kommt dann noch, dass es Terroranschläge gibt und die auf die mieseste Weise, auf die fieseste Weise hier bei uns in Europa auch verübt werden. Wie lange dauert das noch, bis das alles in Deutschland landet? Okay, ich höre jetzt mal auf, ne? Aber ganz schön schlimm, oder, was ich da alles gefunden habe. Das könnten wir noch richtig viel weiter treiben, besonders wenn es auch persönlich wird, wenn du vielleicht sagst, was bei dir auch richtig schwierig ist, dann müssen wir vielleicht feststellen, boah, schlimmer kann es doch eigentlich gar nicht kommen. Aber da muss ich dich leider korrigieren, weil ich glaube, bei Habakuk, da war es noch schlimmer. Also, und auch sonst, unsere Welt hat schon viele schlimme Zeiten gesehen. Ich verspreche dir, es geht noch viel schlimmer. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass es schon viel schlimmer war. Und besonders auch, wenn wir in die Bibel gucken. Und das ist ganz schön realistisch, weil in der Bibel stehen eben nicht nur solche Hei-Tai-Tai-Verse, wie ich sie eben vorgelesen habe. Und auch bei Habakuk nicht. Aber jetzt nochmal ganz persönlich bei dir. Ich glaube, das ist auch der Punkt, wo Gott vielleicht bei dir ansetzen will, wo Gott dich mitnehmen will auf eine Reise mit ihm, da wo es eben bei dir nicht so cool ist. Da wo es dir vielleicht auch so richtig schlecht geht, da wo du so eingeigelt bist in deine deprimierte Sicht der Dinge, vielleicht auch in die deprimierte Sicht von dir selbst. Und wir als Gemeinde, wir interessieren uns auch genau für den Punkt, weil das unser Auftrag ist. Weil ich glaube, das ist der Ort, wo das sein darf, wo das rauskommen kann und wo Gott sich um dich kümmern will, wo Christen sich um dich kümmern wollen. Deswegen finde ich es cool, dass du da bist, jetzt hier oder auch am Bildschirm oder so. Gott ist jetzt auch da, weil jetzt darf das auch auf den Tisch, was nicht in Ordnung ist. Und ich glaube, was wir dem entgegenzusetzen haben, ist nicht nur so ein bisschen Mut machen oder ein bisschen Motivation, sondern ich glaube, wir haben so richtig was Starkes, so was Echtes, so was, was wirklich da ist und was du erleben kannst, was wir dem entgegensetzen können. Ich glaube, der Schlüssel für eine Zukunft mit Hoffnung ist Gott selbst und der ist bei uns. Und ich glaube, der Schlüssel für eine Zukunft mit Hoffnung ist, dass wir zulassen und endlich begreifen, wobei das ist schon ganz schön viel gefordert, weil ich habe es selber auch noch nicht so ganz auf die Kette gekriegt, dass Gott wirklich gut ist. Gott ist wirklich gut und dass wir das in unserem Leben und in unserer Welt zulassen, dass dieser Gott, gute Gott wirklich gut ist, das könnte der Schlüssel sein zum Erfolg. Das sehen wir auch gleich bei Habakuk. dass er wirklich gut ist. Das ist so krass, das durchzubuchstabieren. Das ist fast zu krass. Also ich weiß nicht, ob das einer von uns auf die Kette kriegt. In allen Bereichen unserer Identität und unseres Umfeldes das zuzulassen, dass Gott wirklich gut ist. Und es sprechen ja auch super viele Dinge dagegen. Also es gibt ja so viele Dinge, an denen wir eigentlich feststellen können, dass Gott doch gar nicht ganz gut sein kann, weil doch so viel auch so schlecht ist und weil er es doch nicht verhindert hat. Aber ich glaube, Gott will uns mitnehmen in die Sicht, in das Gegenteil, in diese Sicht, dass er wirklich gut ist. Er schreibt Geschichte mit uns, er hat was mit dir vor. Da wo wir manchmal hin und her gerissen sind und wankelmütig, da ist er ganz klar entschieden für uns. Da wo wir manchmal pessimistisch sind, da sieht er unser Potenzial. Da wo wir uns manchmal selbst verraten, da steht er zu uns. Da wo du dich nicht lieben kannst, da bist du für ihn mehr wert als alles. Du fühlst dich am Boden, er schenkt dir den Himmel. Deine Schwäche, die Bühne für sein Wirken. Wer gewinnt dieses Kräftemessen aus all dem, wo wir schwarz sehen und Gott unsere Möglichkeiten sieht, Gott uns retten will? Welche Kraft erringt in deinem Leben den Sieg? Also klar ist auf jeden Fall, du wirst den Sieg nicht alleine davon tragen. Das glaube ich geht nicht. Und deswegen machen wir eben auch kein Motivationsseminar, wo wir sagen, tschakka, wir schaffen das, sondern wir machen uns nichts vor, würde ich sagen. Es ist klar, dafür sind wir zu kleine Rädchen, als dass wir uns selber da rausziehen könnten aus all dem, wo wir drinstecken. Ein paar Mal kannst du vielleicht aufstehen, wenn du hinfällst, aber irgendwann geht dir die Kraft aus. Aber wer aus Gottes Kraft lebt, der lebt aus einer Kraft, die nicht aufhört. Gottes Geschichte, und jetzt ist für die, die eben bei Rettung hängen geblieben sind, ist eine Rettungsgeschichte. Und Rettung ist eben nicht dann nötig, wenn einer mal einen Schnupfen hat oder wenn einer mal gestolpert ist oder so. Rettung ist dann nötig, wenn du verloren bist, wenn du am Ertrinken bist. Dann kommt der Retter und dann ist es richtig dramatisch. Und so dramatisch ist es. Diese Rettung, von der spricht die Bibel und spricht eben auch Habakuk. Ich lese dir nochmal den Vers vor. Ich will frohlocken über den Herrn, will jubeln über den Gott meiner Rettung. Der Herr ist meine Stärke und er hat meine Füße gemacht wie die der Hirschkuh und über meine Höhen lässt er mich schreiten. Lass uns noch mal kurz auf Habakuk gucken. Das ist so ein kleines Schmuckkästchen, eingeklemmt zwischen vielen anderen alttestamentlichen Büchern. Selten gelesen, also von mir zumindest selten gelesen, aber letztens mal entdeckt mit Begeisterung. Und übrigens auch kommt er so aus dieser Zeit, wo wir gerade eh als Gemeinde drinstecken, aus dieser Exilszeit oder kurz nach oder vor Exilszeit, wo auch mit dem Volk Israel viele spannende Dinge passiert sind, also viele schlimme Dinge auch. Es stammt aus einer Zeit, glaube ich, die wir uns kaum vorstellen können, wie damals die Verhältnisse und Umstände waren. Aber ich kann dir sagen, diese Zeit war vermutlich schlimmer als alles, was wir gerade erleben. Sie war brutaler, roher und verlorener. Habakuk kann eventuell über unsere Probleme eher müde lächeln. Und diese zwei Verse, die ich jetzt gerade gelesen habe, sind das Ende eines dramatischen Buches, in dem es fast nichts Positives zu lesen gibt. Aber auf einmal dann ganz am Ende zwei positive Verse und vorher drei Kapitel katastrophale Zustände. Voller Dunkel und Abgrund. Also das ist genau das Richtige für alle von uns, die Realisten sind oder sich manchmal eher das Glas halb voll sehen, halb leer sehen als halb voll. Und jetzt kommt's. Ich habe euch ein entscheidendes Wort weggelassen in dem Vers. Ich weiß, das sollte man nicht machen. Man sollte Bibelverse nicht verändern, aber ich habe das mal kurz getan, um dich auf etwas aufmerksam zu machen. Ein Wort, an dem du unbedingt hängen bleiben solltest in diesem Vers. Das ist gleich das zweite Wort. Ich habe es weggelassen. Und es heißt aber. Wir schreiben es mal hin in Großdruckbuchstaben. Ich aber will frohlocken über den Herrn, will jubeln über den Gott meiner Rettung. Ich aber. Und das ist cool, weil das Aber, das ist wie so ein Bollwerk der Kraft Gottes, das Habakuk hier reinschiebt in diese ganze depressiven drei Kapitel, die er vorher hatte. Es ist irgendwie sowas, was er dagegen stemmt. Seine Hoffnung, sein Glaube, dass Gott eben doch gut ist. Aber trotz allem will ich über den Herrn jubeln, über den Gott meiner Rettung. Er ist meine Stärke. Man könnte auch sagen, Habakuk schlägt der Realität ins Gesicht mit diesem Vers und mit seinem Glauben. Das war ja 600 Jahre vor Christus ungefähr, so eine Zeit, in der das Volk Israel so richtig auf der Kippe stand. Die ganze Weltgeschichte damals, das Kräftemessen, die Weltmächte standen auf der Kippe. Die Assyrer hatten schon einen Großteil des Volkes, nämlich das Nordreich, richtig zerlegt und ins Exil geführt, mit schrecklicher Härte und Brutalität dieses Volk überrannt und die Elite der Israeliten, ungefähr 3000 Leute, ins Exil deportiert. Und da im Exil, aber auch sonst im Land, wie man das halt so macht als Weltmacht, hatten sie die richtig auseinandergenommen, die Israeliten. Kulturell, religiös zerlegt, sodass nichts mehr übrig blieb. Dass sie nicht mehr so, was weiß ich, wie bei Asterix und Obelix, die Gallier irgendwie zwar ganz wenige, aber ganz stark vereint, so war das nicht. Selbst der letzte Rest war unter sich zersprengt und verloren. Das Südreich, also so die letzten verbliebenen Stämme, die noch vereint waren, waren alles andere als stark und geeint. Sie vertrauten nicht mehr auf Gott. Sie waren ein gebrochenes Volk Israel. Die Zeiten mit David und Salomo, diese ganzen großen Heldentaten und Herrlichkeiten, die lagen weit zurück. Das große Elend war eingekehrt. Das Volk war nicht nur schlecht behandelt worden von den Assyrern und den Weltmächten, sondern es hatte sich auch selber schlecht behandelt. Es hatte sich in eine üble Lage manövriert, mit moralischem Verfall, schlechtem Umgang mit Macht, Geld und Sexualität. Und das Schlimmste, der Ursprung allen Übels, war, dass sie Gott vergessen hatten und ihn ersetzt hatten durch ihre abscheulichen, aber auch lächerlichen Ersatzgötzen, die man halt so hat. Eigentlich nicht viel anders als heute, einfach dramatisch. Und Habakuk, das ist jetzt ganz interessant, was er mit dieser Situation macht, er klagt über diese Katastrophe. Aber er klagt interessanterweise nicht das Volk an, so wie es viele andere Propheten um ihn herum in der Bibel tun, sondern er spricht mit Gott. Er spricht mit Gott und zwar auf eine ganz besondere Weise. Er kämpft richtig mit Gott, er handelt mit Gott und er sagt, er ist auch so ein bisschen so ein Meckerpott vor Gott, das dürfen wir auch sein, und lädt so richtig ab vor Gott und er sagt, ich bleib hier so lange sitzen, bis du Gott zeigst, dass du gut bist, weil du bist gut, ich glaube, dass du gut bist. Er wendet sich mit seiner ganzen Trauer und Verzweiflung über die Situation an Gott und klagt und klagt und klagt. Und das ist verrückt, dass er währenddessen weiter glaubt, dass Gott gut ist. Dass er das einfach zulässt, dass Gott gut ist. Ich glaube, das ist der Wendepunkt in seinem Leben, der entscheidende Unterschied. Und das verändert alles. Buchstabier das mal durch. Wenn Gott gut ist in allem, wo es um dich geht, um deine Identität, um deinen Wert, wo es um die anderen Menschen um dich herum geht und wo es auch um dein Gottesbild selbst geht. Wenn da einfach gar kein Zweifel dran wäre, dass Gott wirklich gut ist, ändert sich alles. Das ist hochphilosophisch, was ich jetzt sage, aber lass uns das mal ganz kurz praktisch werden lassen. Das finde ich nämlich spannend. Dieses große Aber der Liebe Gottes, des guten Gottes, wenn wir das so richtig praktisch werden lassen, dann brauchen wir uns kein großes Experiment ausdenken, sondern dann müssen wir nur auf Gott selbst schauen, wie er das selbst hat praktisch werden lassen, anfassbar. Und das ist cool, weil Gott hat gesagt, ich mache das jetzt mal so, dass das niemand mehr hochphilosophisch auseinandernehmen kann oder auseinanderpflücken kann mit Argumenten oder bezweifeln kann oder so. Ich mache das einfach mal ganz praktisch und werde Mensch in Jesus. Und ich glaube, das ist die geballteste Art des guten Gottes, den man sich vorstellen kann. Kommt als Mensch zu uns und dann steht da, er hat nicht an seiner Gottheit festgehalten. Das heißt, er verließ sich selbst als Gott und wurde als Mensch erkannt und er wurde nicht nur als Mensch erkannt, sondern wurde auch gejagt als Mensch. Auf die übelste Weise, von Anfang an schon als Baby gejagt und verfolgt. Ich glaube, irgendwie musste das auch so kommen, dass das von Anfang an so eine dramatische Geschichte wurde mit ihm. Er hat sich gar nicht so schlecht gehalten, obwohl er so gejagt wurde. Er hat ganz schön außergewöhnliche Akzente gesetzt als Mensch. Zeichen und Wunder, unglaubliche Gespräche und Seelsorge, die ihresgleichen sucht. Sein Weg als Mensch durch all das Schwierige hindurch. Ganz ohne diesen müden, langweiligen, weiß ich nicht, kennt ihr vielleicht von so manchen Bildern aus manchen Kirchen, diesen Schlafzimmerblick, den Jesus manchmal drauf hat mit dem seichten Haar. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Er war ein Mann voller Lebenserfahrung, der alles selbst durchgemacht hat. Und mit alles meine ich alles. Das ist krass. Keiner, der über den Dingen stand, sondern der selber so richtig unter die Räder kam im Alltag und im Leben. Hat gelebt mit seinen Freunden und mitten unter seinen Feinden. Seine Füße sind weit gelaufen auf den dreckigen Straßen Israels und haben sozusagen jeden Ort betreten, sind jeden Weg gegangen. Seine Hände, Handwerkerhände, mit Schwielen und mit Blasen dran. Sein Gesicht, mit tiefen Furchen von Lebenserfahrung und Leid geprägt. Mitleid um uns, um dich. Sein Weg durchs Leben spitzt sich immer weiter zu. Und am Ende wird er verurteilt zum Tod. Manchmal frage ich mich bei dieser verrücktesten Geschichte, für mich ist es die interessanteste Geschichte, die es überhaupt gibt, ob das eigentlich wirklich sein musste, dass das so gekommen ist, dass er da so verurteilt worden ist und dann sterben musste, ob da nicht irgendwie noch ein anderer Weg hätte sein können, ob das alles so super doll dramatisch sein konnte und ob es dann auch wirklich so sein musste, dass Gott zum Tod verurteilt wurde, Gott als Mensch hier, als Jesus. Musste das wirklich sein? Über die Frage mache ich mir schon so lange Gedanken und ich bin daran so gewachsen, auch persönlich, an dieser Frage vielleicht mehr als an allem anderen. Aber ich glaube, für die Mächtigen der damaligen Zeit gab es eigentlich keinen anderen Weg, als dass sie ihn getötet haben. Es ging nicht anders. Und manchmal denke ich auch für mich, so für mich ganz persönlich als Pascal, gibt es eigentlich keinen anderen Weg, als dass das passiert ist. In jedem Fall stirbt Jesus dort. Und dass das passiert ist, muss ich ehrlich gesagt sagen, auch wenn es schon lange zurückliegt, ist ein Ereignis wie kein anderes in meinem Leben. Bewegt mich wie nichts anderes. Macht mich so traurig wie nichts anderes, aber auch so glücklich wie nichts anderes. Verrückt. Es macht mich dankbar und es macht mich ganz neu. Jesus hängt am Kreuz, verlassen und verloren, ohne andere Menschen, ohne seine Freunde. Sie sind abgehauen, haben ihn im entscheidenden Moment verraten. Seine Feinde quälen ihn bis aufs Letzte, spucken ihn an, peitschen ihn aus, lachen ihn aus. Aber dass seine Freunde ihn verlassen haben, wiegt vielleicht noch viel schlimmer in diesem Moment. Keiner mehr da. Er hängt dort stundenlang in der Mittagssonne vor den Toren von Jerusalem auf Golgatha, die Müllkippe. So, dass alle gut sehen können, die in diese Stadt kommen, was mit denen passiert, die so eine Revolution anzetteln wie dieser Jesus Christus. Er hängt dort und dann schreit er, Vater, warum hast du mich verlassen? Gott selbst, sein Vater hat ihn verlassen in diesem Moment. Gott ist am Ende, könnte man sagen. Alles hat ihn getroffen. Die Sonne verdunkelt sich und er stirbt. Das war ein unglaublicher Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte. Vielleicht der bedeutendste Moment, den es je gab. Das Jahr Null, der Moment Null. Da, wo sich alles umgedreht hat. Auch wenn es manche bis heute nicht gemerkt haben. Die Menschen töten Gott in Form eines unschuldigen Menschen. Ich würde sagen, schlimmer kann es eigentlich nicht kommen mit uns. Tiefer können wir nicht in den Abgrund reingreifen, als dass wir das tun, Gott zu töten. Eigentlich unsere letzte Hoffnung, die wir noch haben in dramatischen Zeiten, dass Gott uns rettet und dann töten wir ihn, unseren Retter. Und es ist so, als würde Gott zerrissen in diesem Moment von all dem, was unter uns so kaputt ist. Als würde es so einen Moment geben, wo alles zusammenkommt, was so schwierig ist unter uns, so dass wir selbst Gott und dass er gut ist zu uns und uns liebt, nicht mehr aushalten, dass wir ihn töten. Das ist der Höhepunkt des Leides. Stell dir mal vor, das passiert. Das ganze Leid, alles zusammen von uns 7 oder 8 Milliarden und den anderen ganzen Milliarden, die schon gelebt haben, all das kommt in einem Moment auf einen Punkt. Stell dir das vor, das landet alles auf Golgatha, da vor den Toren von Jerusalem im Jahr 0, vor 2000 Jahren. Und Gott wird auf eine schreckliche, aber auch wundersame Weise von all diesem Leid getroffen, von deinem Verrat, von meinem Verrat an Gott, von all deinem Egoismus, von all den kaputten Beziehungen, in denen wir stecken, von all dem, was alles so schwierig ist. Und es trifft wie mit einer Lupe oder mit einem Brennglas auf Gott in diesem Moment. Dieser gewaltige Sturm, was müsste passieren? Es gibt ja eigentlich nichts anderes, was mit diesem Jesus dann passieren kann. Er muss zerbrechen und das passiert. Aber er ist der Einzige, der diesen Moment aushält. Alle anderen sind weggelaufen. Oder betäuben sich. Oder bringen sich selbst um. Weil sie das nicht aushalten. Keiner kann das aushalten. Die ganze Schande, das ganze Unheil, dass das alles in einem Moment zutage tritt und auf den Tisch kommt. In diesem Moment vor 2000 Jahren wird Gott zerstört auf Golgatha, könnte man sagen. Das war so ein richtig anfassbares, konkretes Ereignis in Raum und Zeit und doch irgendwie außerhalb davon. Doch irgendwie bedeutsam über alle Zeit hinweg. Gott scheitert in diesem Moment. Er lebt allen Zerbruch der Weltgeschichte, die schon war und die noch kommt. Verraten, verkauft und getötet, elendig verreckt von denen, die er eigentlich so liebt. Wegen denen er seine Liebe so konkret machen wollte als Mensch. Und er ruft, habe ich eben schon gesagt, Vater, warum hast du mich verlassen? Und er ruft aber auch, vergib ihnen das. Vergib ihnen, was sie mit mir getan haben. Und er ruft weiter, es ist vollbracht. Weißt du, was er meint? Ich glaube, er meint, die Liebe hat gewonnen. Weil er hat weiter geliebt. Und das ist das große Aber, wovon auch Habakuk hier schreibt. Das große Aber der Liebe Gottes. Aber Gott liebt trotzdem. Und er liebt bis ins bittere Ende und durchs bittereste Ende und den tiefsten Abgrund, den es unter uns gibt, nämlich da, wo wir Gott getötet haben, hindurch liebt er einfach weiter. Es hat kein Ende. Und das heißt, dass es den Tod besiegt. Gottes Liebe ist stärker als jede Kraft, die du dir vorstellen kannst. Stärker als der Tod und geht durch den Tod hindurch. Gott bleibt der gute Gott, wendet sich in diesem Moment nicht gegen uns, sondern liebt die, die ihn töten, weiter. Und das kann jetzt niemand mehr von uns ändern. Du wirst nicht mehr tiefer fallen können, tiefer reichen können in den Abgrund, als es da passiert ist. Tiefer geht es nicht, als Jesus da gefallen ist. Und dass er da weiter geliebt hat, heißt, dass die Liebe auch bei dir immer stärker sein wird. Gottes Liebe zu dir wird stärker sein als alles, was du gegen ihn oder gegen dich selbst oder andere Menschen tun kannst. Gott ist am Ziel mit dir. Egal wie verstrickt und verloren du bist und wie schlimm sich jetzt alles anfühlt, Gott war schon dort ganz unten auf Golgatha, ist dort gestorben und hat weiter geliebt. Und er ist wirklich gut. Der gute Gott besiegt den Abgrund und reißt dich hoch in die Höhe. Zieht dich mit. Lass dich mitziehen. Ein neues Leben. So, und jetzt kann man diesen Vers wirklich sagen, oder? Gott lebt und Gott hat das überhaupt nicht schön geredet. Gott hat das alles erlebt. Ich aber will frohlocken über den Herrn und ich will jubeln über den Gott meiner Rettung. Der Herr ist meine Stärke. Er hat meine Füße gemacht wie die der Hirschkuh. Übrigens, ich hoffe, ihr habt das auch gehört im Internet, das war richtig laut. Wie die der Hirschkuh. Die Hirschkuh, die müssen wir noch ganz kurz am Ende, ich bin eigentlich schon fertig, noch uns ganz kurz angucken. Die Hirschkuh ist echt cool, weil das ist so wie ein Christ kann unterwegs sein wie eine Hirschkuh. Ich habe mal einen Jäger angerufen in der Vorbereitung der Predigt und mal gefragt, was ist eigentlich so das Besondere an dieser Hirschkuh? Habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört, vielleicht mal gegessen irgendwo, aber mehr noch nicht. Das Besondere an ihr ist ihre Anmut, ihre Eleganz, aber gleichzeitig auch ihre Stärke. Trittsicherheit und Schnelligkeit und auch ihre Gewandtheit. Die Hirschkuh besitzt hier hinten so ein Geäft, nennt sich das. Das ist wie so eine dritte Hufe hinten. Und mit dieser ist sie besonders so im Schlamm oder im Dickicht sehr wendig und beweglich. Ist ein sehr gutes, schwer zu jagendes Tier. Finde ich cool. Und was sie übrigens auch ist, ist, sie ist Paarhuferin. Ich weiß nicht, ob ihr die Sorte der Paarhufer kennt, also mit zwei Hufen. Passt, finde ich, auch gut zu Christen. Wir leben in Gemeinschaft, egal was auch ist. Wir gehören zusammen, wir lassen uns nicht auseinanderbringen. Wir sind die Hirschkuh, okay? Auch wenn es sich ein bisschen komisch anhört. Ich hoffe, dich berührt das und ich hoffe, du lässt dich von Jesus mitnehmen in dieser Kraft und mit dieser Power. Danke, dass du da bist, Gott, und danke, dass du zu uns sprichst, und ich danke dir, ja, dass wir das nicht mehr ändern können, was du schon längst getan hast. Dass deine Kraft wirklich stärker ist und durch den Tod hindurchgegangen ist und dort weiter geliebt hat, dass du weiter geliebt hast. Danke, dass unser Leben vor uns liegt, und danke, dass wir darin nicht alleine sind. Bitte lass das zur Realität werden in dieser kommenden Woche, dass wir das überall erleben und spüren, wie du uns segnest und wie du uns Gutes tun willst, ohne die Augen zu verschließen vor dem, was schwierig ist, aber eben mit deinem Sieg über all das, was schwierig ist. Amen. Lass uns noch einen Moment darüber nachdenken in der Stille und dann noch ein Lied zusammen singen.
Jesus, höchster Name, teurer Erlöser, siegreicher Herr, Immanuel, Gott ist mit uns, herrlicher Herr. Lebendiges Wort. Er ist der Friedefürst und der allmächtige Gott, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, und die Herrschaft und seines Friedens Zeit wird kein Ende sein. Jesus, höchster Name, teurer Erlöser, siegreicher Herr.